Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für diesen Pfingstsonntag ist das Evangelium für diesen Tag im Johannesevangelium im 14. Kapitel. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wenn man nach dem Zusammenhang dieses Sonntagsevangeliums für den Pfingstsonntag schaut, dann findet man, dass das Teil der sogenannten Abschiedsreden Jesu ist. Das heißt, der Herr Jesus redet, bevor er seine Jünger in dieser Welt zunächst zurücklässt, mit ihnen über das, was sein wird, über das, was war und über die Aufgaben der Jünger in dieser Zeit. Jesus geht den Jüngern voraus. Aber er lässt sie nicht ohne Wort und Weisung, er lässt sie nicht ohne Vergewisserung und er lässt sie nicht ohne Trost. Und das ist wichtig für uns, weil wir ja gewissermaßen die Erben der Jünger damals sind, in geistlichem Sinne. Weil wir als Christenheit unterwegs sind mit Jesu Wort und Weisung, mit seinem Trost und mit seiner Hilfe. Und das heißt, in den Abschiedsreden erfahren wir etwas davon, wie Jesus heute bei uns und mit uns unterwegs ist. Er ist den Jüngern voraus, aber das hat für die Jünger, das hat für die Kirche aller Zeiten und aller Orte eine wichtige Funktion. Er ist nicht einfach so weg, sondern er ist der, der die Städte im Himmel bereitet. Also gewissermaßen der voraus ist, um Quartier zu machen. Damit, wenn wir mal an der Himmelstür ankommen, schon alles fertig und für uns vorbereitet ist. Damit die Stube da dann ordentlich eingerichtet und der rote Teppich ausgerollt und ein Blumenstrauß auf den Tisch gestellt ist, falls es im Himmel Blumensträuße und Tische geben wird. Jesus ist den Jüngern voraus und bereitet die zukünftige Stätte vor. Und das heißt, es gibt ein Wiedersehen. Er ist nicht weg und vorbei. Er hat sich nicht in nichts aufgelöst in seinem Leiden und Sterben, sondern er lebt. Und er ist als der Lebendige jetzt beim himmlischen Vater. Und wir haben da auch das Ziel unseres Weges und unsere Heimat. Jesus ist aber nicht von uns so weg, dass wir sagen müssten, es bleibt bloß die Erinnerung und Verklärung der gemeinsamen Zeit. Er ist nicht so weg, dass wir nur sagen könnten, er lebt noch für uns in unserer Erinnerung weiter. Das würde ja heißen, solange ich an den Herrn Jesus noch denke, solange ist er auch noch lebendig. Wenn ich aber davon mal abgebracht würde oder an was anderes denke oder mich etwa anders orientiere, dann wäre Jesus endgültig gestorben. Er lebt nicht nur in der Verkündigung und im Glauben der Kirche. Es ist vielmehr andersrum. Unser Glaube lebt, weil Jesus dabei eine Rolle spielt. Weil Jesus gegenwärtig ist, deshalb kann unsere Kirche leben. Wir erhalten den auferstandenen Herrn nicht mühsam gegenwärtig, sondern er hat von Anfang an versprochen, dass er bei seinen Jüngern, dass er bei uns bleibt. Und was uns spürbar bleiben soll von Ostern her, ist die Liebe Jesu Christi. So überliefert es der Evangelist Johannes. Ich habe das Privileg und Vergnügen, zwei Kurse hier zu haben, die Altgriechisch lernen. Und das ist wunderschön. Ich weiß nicht, ob die Kursteilnehmer da irgendwas Nennenswertes davon haben. Das müsste man die fragen. Aber ich weiß ganz gewiss, dass mir das hilft, im Griechischen drin zu bleiben und manche Sachen auch für mich neu zu erschließen. Jedem, der eine Sprache ernsthaft lernen will, kann ich nur empfehlen, gebt mal ein paar Jahre Unterricht in dieser fremden Sprache. Das hilft vielleicht den Schülern auf jeden Fall, aber denen, die den Unterricht geben. Und technisch gesehen, grammatisch gesehen ist die Liebe Jesu Christi ein Genitiv. Der kann zwei Sachen angeben, nämlich einmal den, von dem die Liebe herkommt. Und genau gleichberechtigt in der Sprache den, auf den sich die Liebe richtet. Beides ist nicht abstrakt, sondern sehr konkret. Es hat Auswirkungen auf das Verhalten der Menschen, die von Jesus Christus geliebt werden und die Jesus Christus lieben. Luther hat bei der Beschäftigung mit den 10 Geboten entdeckt und in der Auslegung des ersten Gebots festgehalten, dass aus der Liebe Gottes eigentlich alle Gebote folgen. Aus der Liebe dessen, der uns die Gebote gibt. Mit den 10 Geboten soll uns ja nicht alles verboten werden, was etwa Spaß machen könnte, sondern es soll geschützt werden, was Gott uns zum Leben anvertraut und schenkt. Gott möchte als lieber himmlischer Vater, dass es uns gut geht in unseren vielfältigen Lebensbeziehungen, dass wir genießen können, was er uns gibt und anvertraut, dass unser Leben schön wird und dass wir selber den Eindruck haben können, es gelingt, dass wir zufrieden sind. Und in der Liebe zu Gott folgen alle Gebote für mich als Christenmensch. Ich höre das nicht als Einschränkung, was mir Gott sagt, sondern ich höre es als Hilfe und Rat und Trost. Aber ich höre es trotzdem manchmal mit aufständischem, rebellischem Herzen und denke, blöd, dass mir Gott Möglichkeiten nicht zugesteht. Ich bin doch eingeschränkt durch Gottes Wort und Weisung. Ich höre es nicht immer gern, aber Gott gibt mir seinen Heiligen Geist und der bewirkt in mir eine Veränderung und Erneuerung und dann kann ich mich doch anfreunden und kann doch merken und kann doch erleben, dass das gut ist, was Gott da sagt und kann es manchmal sogar zu meiner Überraschung auch halten. Manchmal erlebe ich mich staunend dabei, dass ich ein Gebot befolge. Das klingt aus dem Mund eines Pastors vielleicht etwas eigenartig. Aber nehmen wir mal eins vor, zum Beispiel das 8. Da geht es darum, dem Mitmenschen nicht den Ruf zu beschädigen, sondern dazu beizutragen, dass sich Sachen vielleicht doch harmonisch und vernünftig klären. Dass Menschen nicht irgendwelche Verdächtigungen erleiden, sondern dass gut geredet wird von den Mitmenschen. Das kann einem manchmal als Christ unterlaufen, dass irgendjemand sich äußert über einen seltsamen Mitmenschen und einem entfährt der Satz, das hat vielleicht ganz vernünftige Gründe, dass der so ist und so reagiert. Das ist ohne weiteres auch freundlich und friedlich zu erklären. Manchmal passiert das. Manchmal halten wir wie von selbst Gottes gutes und hilfreiches Gebot. Das ist Geschenk des Heiligen Geistes. Jesus redet davon, dass die Jünger, dass wir sein Wort halten. Und wenn das geschieht, wenn wir uns versammeln und uns konzentrieren und unser Leben ausrichten lassen durch das Wort Jesu Christi, dann nimmt Gott bei uns Wohnung. Was ist die Wohnung Gottes in dieser Welt? Nach einfacher und schlichter Vorstellung der Ort, an dem Gottes Wort laut wird. Das heißt für uns unter anderem diese Kirche hier. Jesus formuliert es aber etwas anders. Gott wohnt nicht in der Kirche als Gebäude, Die ersten Kirchgebäude gab es damals noch gar nicht, sondern er wohnt bei den Christen. Und das heißt, genauso heilig wie jeder sakrale Raum mindestens ist eure Wohnung, euer Haus, in das ihr zurückkehrt. Denn Gott reserviert sich nicht nur den Feiertag, er ist nicht nur im Gottesdienst bei uns, sondern auf Schritt und Tritt ihm gehört auch der Alltag. Mein Leben gehört ihm ganz. Und das umfasst eben nicht nur heilige Zeiten und heilige Orte, sondern es soll uns durch und durch heiligen, mit Gott auf dem Weg halten. Dazu gehört die Lehre durch den Heiligen Geist. Das ist das Zweite, was den Jüngern bleibt. Lebendige Erinnerung an Jesus Christus. Wenn die fehlte, dann geriete die frühere Gemeinschaft doch irgendwie in Vergessenheit. Lehre zur Erinnerung. Das finde ich schön. Ich mache mir manchmal Sorgen, ob ich mich zu oft wiederhole beim Predigen. Nach dem, was ich hier im Johannesevangelium lese, kann das, wenn es um die zentralen Themen geht, kaum geschehen. Gott ruft und hält sich in Erinnerung. Das heißt, wir erfahren gar nichts fundamental Neues vielleicht. Wir erfahren, dass Gott immer noch bei uns ist. Dass er sich's nicht anders überlegt hat. Dass er nicht sagt, mir reicht's mit euch. Sondern, dass er bei uns bleibt, wie er versprochen hat. Und das soll uns trösten. Trösten ist ein bisschen runtergekommen in der deutschen Sprache. Als Tröster gilt ein kleiner Likör. Wie tröstet der? Eigentlich gar nicht so richtig. Also wenn man genug davon trinkt, dann spürt man jedenfalls die akuten aktuellen Sorgen für den Moment nicht mehr so. Es kann Auswirkungen am nächsten Morgen haben, wenn die biochemische Wirkung des Alkohols aufhört. Als Tröster gilt unter Umständen auch eine Tafel Schokolade. Das bleibt auch nicht spurlos. Also nicht nur die Schokoladenflecken in aufgeschlagenen Büchern, die ätzend sind, sondern man spricht auch von Jahresringen beim Menschen. Und es ist vor allen Dingen keine Lösung. Gut, ohne Schokolade ist es manchmal auch nicht besser. Aber Trost ist in biblischem Sprachgebrauch eigentlich was anderes. Das ist, dass Gott uns einen Weg eröffnet. Dass Gott uns eine Zukunft gibt, die wir selber uns nicht nehmen und uns nicht verschaffen können. Dass mein Leben manchmal aussieht, als wäre es in der Sackgasse angekommen, als ginge es nicht weiter. Und da macht ganz heimlich einer eine kleine Pforte auf in der Mauer und sagt, hier kommst du durch. Oder ein Fenster. Oder zeigt mir sonst einen Fleck, wo der nächste Fußtritt Halt findet. Gott öffnet uns Wege. Er zeigt uns Perspektiven. Er führt uns weiter. Und das ist manchmal überraschend. Gerne an Stellen, wo man eigentlich denkt, hier geht's nicht weiter. Hier gibt's gar keine Zukunft mehr. Hier enden meine Möglichkeiten. Das kann vorkommen. Aber wo meine Möglichkeiten enden, da ist Gott noch nicht am Ende. Manche sagen, da fängt er gerade erst so langsam richtig an. Es bleibt ein Drittes bei den Jüngern und bei der Kirche. Das ist der Friede Jesu Christi. Nicht vergleichbar mit dem, was die Welt hinbekommt. Wir gehen auf eine Reihe von 75-jährigen Jubiläen zu in dieser Zeit. Es hat schon angefangen mit der alliierten Landung in der Normandie. Und das wird unterschiedlich beschrieben, aber es geht eigentlich immer um Kriegsende und Frieden und Freiheit. Was ist das für ein Friede seit dem Zweiten Weltkrieg? Einerseits, völkerrechtlich gesehen, ist es, glaube ich, gar keiner, sondern ein Waffenstillstand. Andererseits ist das eine schöne Bezeichnung für das Beste, was Menschen hinkriegen. So lange keinen Krieg in Deutschland hat es vorher kaum je gegeben in der ganzen Geschichte. Und wenn das nicht hochtrabend den Titel Frieden trägt, sondern eine Waffenruhe ist und die funktioniert aber, dann ist das doch wunderbar. Aller Grund zum Feiern. Aber es ist nicht das, was Gott meint mit Frieden. Sondern aus Gottes Wort ist Frieden eine Möglichkeit, unversehrt, unangefochten, uneingeschränkt zu leben ohne Begrenzungen. Zu leben ganz und gar aus der großzügigen, beschenkenden Hand unseres himmlischen Vaters. Zu leben unter Gottes Segen, mit dem Frieden Gottes, von dem zu Recht gesagt wird, alles, was wir uns vorstellen können, all unsere Vernunft reicht nicht. Gottes Frieden überschreitet und übersteigt das alles. Was Gott uns geben will, was Christus den Jüngern gibt und da lässt, ist nicht vergleichbar mit dem, was die Welt geben könnte. Auch nicht vergleichbar mit der Art und Weise, wie die Welt gibt. Die Welt gibt manchmal in Erwartung eines Gegengeschenks. Unter Geschäftsleuten soll es den Spruch geben, dass nichts so teuer ist wie ein gratis Mittagessen, zu dem man eingeladen wird vom Vertreter irgendeiner anderen Firma und hinterher fühlt man sich irgendwie verpflichtet und um aus diesem Gefühl der Verpflichtung rauszukommen, bezahlt man das womöglich viel teurer, als wenn man das zweiteuerste Gericht von der Speisekarte selber bezahlt hätte. Das mag stimmen. Es gibt auch Situationen, in denen Gaben unter uns Menschen ohne Erwartung einer Revanche und Gegengabe denkbar sind. Beides. Gott gibt allein aus seiner Großzügigkeit und Liebe. Gott gibt nicht, um uns damit einzukaufen. In seinem Frieden kommt Gott selbst zu uns. Das müsste eine Begegnung sein, die so außerhalb menschlicher Vorstellung und Erfahrung und Größenordnung liegt, dass die natürliche Folge, wenn Gott zu mir kommt, ein Todesschrecken sein müsste. Es gibt ganz normale Menschen, wenn sich da der Pastor zu Besuch ankündigt, nicht der liebe Gott, nur der Gemeindepfarrer, dann meinen die, sie müssten ihr Haus und ihre Wohnung praktisch renovieren vorher. Es dürfte keine Spur alltäglichen Lebens mehr zurückbleiben vor dem strengen Blick. Ich habe gar keinen strengen Blick, aber vielleicht erleben mich andere Menschen anders. Vor dem strengen Blick des hochwürdigen Gastes. Wie ist das, wenn Gott zu uns kommt? Mein Arbeitszimmer müsste dringend aufgeräumt werden. Und das ist nicht nur, weil Sachen vom Pfingstcamp da gelagert sind. Unser Gästezimmer bedarf nicht unbedingt der Renovierung, aber stark der ordnenden Hand. Wie ist das, wenn Gott kommt? Wunderbar. Manchmal kommt ja Besuch und fasst mit an. Manchmal kommen ja Gäste nicht zum Feiern, sondern zum Arbeiten. Und zum Feiern beim Arbeiten. So begegnet uns Gott als der, der hilft bei der dringend erforderlichen Renovierung meiner Existenz. Als der, der hilft bei der Neuschaffung meines Lebens, damit ihm mein Herz als Wohnung gastlich offen sein kann. Dazu erneuert er spendablerweise mein ganzes Leben. Nimmt raus, was ihm nicht gefallen kann, macht mich frei von Sünde und Schuld und behält den schlimmsten Unrat bei sich und schenkt mir einen neuen Anfang, einen neuen Weg in ein Leben in seinem Heil. Gott kommt zu uns. Wenn man Glück hat, hat der Besucher eine Kleinigkeit in Geschenkpapier mit. Gott kommt zu uns. Wir haben mehr als Glück. Er kommt und bringt uns Heil und Leben. Er bringt sich selber in seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn und unserem Heiland. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.